Ihr Lieben, wem würdest du dein Leben anvertrauen? Darum soll es heute in der Predigt gehen. Möchte ich dich fragen, wer fällt dir da ein, wenn ich frage, wem würdest du dein Leben anvertrauen? Welchen Menschen? Vielleicht in der Familie oder Freunde? Gibt es da Menschen, wo du sagen würdest, ja, uneingeschränkt, denen würde ich mein Leben vertrauen? Vielleicht musst du an Institutionen denken? Ich weiß es nicht. Wer fällt dir ein? Vertrauen ist ja so eine Sache, das ist nicht immer ganz leicht. Ich habe mal extra nachgeguckt, was ist denn so eine Definition von Vertrauen? Worüber reden wir denn da eigentlich? Und ich habe gefunden im Oxford Dictionary, also im Oxford Wörterbuch, eine Definition über Vertrauen. Da heißt es, was ist Vertrauen? In jemanden oder etwas sein Vertrauen setzen. Danke, darauf wären wir gekommen. Auf jemanden oder etwas bauen, sicher sein, dass man sich auf jemanden oder etwas verlassen kann. Das heißt, es geht darum, dass bei Vertrauen, aber das wissen wir, glaube ich, auch, dass da jemand oder etwas ist, wo ich weiß, das trägt. Darauf kann ich mich verlassen. Wenn vieles zerbricht, das bricht nicht. Ich habe mal weiter geguckt, was ist eigentlich die Grundlage von Vertrauen. Ganz spannend, was man da so findet. Die Grundlage von Vertrauen, habe ich gelesen, ist persönliche Glaubwürdigkeit. Das heißt, dass jemand sich in deinem Leben als glaubwürdig erweist. Und wie tut er das? Zwei Dinge, durch die Glaubwürdigkeit entsteht. Das erste ist Charakter und das zweite ist Kompetenz. Also Charakter, dass ich weiß, jemand ist für mich glaubwürdig. Wenn ich ihn als glaubwürdig erlebe, in seinem Charakter merke, er meint es gut mit mir, er will das Beste für mich, dann erlebe ich ihn als glaubwürdig und vertrauenswürdig. Und wenn ich weiß, er ist auch kompetent genug. Kompetenz macht tatsächlich bei Vertrauen einen großen Unterschied. Ich erinnere mich daran, als meine Kinder noch kleiner waren, unsere Jüngste vielleicht noch so gerade eben, die ist 8, aber wird auch größer, ist irre. Aber ich erinnere mich an Situationen, unsere Kinder haben das geliebt, wenn wir irgendwo an der Mauer lang gegangen sind, vielleicht erinnert ihr euch auch noch bei euren Kindern, dann die Kinder rauf auf die Mauer und dann stehen die unten oben und sagen, Papa, fang mich. Und dann springen sie runter und du musst sie schnell auffangen. So, das ist eine Kombination von Charakter und Kompetenz. Ja? Das heißt, die Kinder gehen davon aus, dass der Charakter von Papa so ist, dass er nicht sagt, Klatsch. Und sie gehen auch davon aus, dass Papa offensichtlich kräftig genug ist, um das hinzukriegen. Das verändert sich aber mit dem Wachstum. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Unsere Älteste, Leni, die macht manchmal, hat die so spannende Ideen, dann geht sie so neben dir her und sagt, Papa, ja, Vertrauenstest. Und dann lässt sie sich auf einmal fallen und dann siehst du da so ein immer größer werdendes Kind auf dich zudonnern. Und es ist mittlerweile keine Frage mehr von Charakter. Ich will sie gerne fangen. Aber ich merke, es wird zunehmend eine Frage von Kompetenz. So. Also Charakter und Kompetenz, ihr merkt, das gehört zusammen. Wenn meine 8-jährige Tochter unten an der Mauer steht und ich stehe oben und ich sage, Lotti, fang Papa. So. Dann hat die wahrscheinlich auch den Charakter, dass sie sagt, ich fange dich. Aber das könnte das Letzte sein, was sie tut. Weil sie nicht die körperliche Kompetenz hat, um Papa zu fangen. Da wird sie höchstens begraben. Also, wem wir vertrauen, ist nicht unwesentlich für unser Leben. Es ist nicht egal. So. Und wie vertrauen wir? Das ist eine Kombination von Charakter und Kompetenz. Immer wenn ich über dieses Thema nachdenke, muss ich an eine Situation aus meinem Leben denken. Ist ein Urlaub, der ist schon Jahre her. Da habe ich noch studiert. Und wir sind mit Freunden, mit zwei befreundeten Paaren, sind wir in Urlaub gefahren. Denn die Tante von einer der Freundinnen, die hatte in Südgriechenland ein Haus, ganz schick, ein bisschen schlicht, aber sehr cool, an so einem Hang gelegen, ein bisschen abgelegen, in so einem kleinen Dörfchen. Richtig cool. Und die hat gesagt, pass auf, im Sommer, in dem Zeitraum, da könnt ihr das recht günstig haben, da könnt ihr gerne kommen. Und wir sagten, ja super. Und unsere Freundin, also die Nichte der Tante, die hat gesagt, pass auf, ich kümmere mich darum, ich kenne den Weg, ich war schon zehnmal da, das kriegen wir hin, ich kümmere mich darum und dann verbringen wir da eine gute Zeit. Eine Woche, wir hatten die Flüge gebucht, alles war vorbereitet, eine Woche vorher ruft die Tante an und sagt, hey, es ist so schön hier, wir bleiben noch ein bisschen länger mit unseren Freunden hier, ihr müsst 4 Tage später kommen. Okay. okay. Dann haben wir gedacht, okay, Flüge umbuchen geht jetzt auch nicht mehr. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das Beste draus, jetzt nicht ärgern. Was machen wir? Wir sagen, wir fliegen trotzdem nach Athen, gehen an den Hafen und nehmen eine der Fähren, sind zig Fähren, da kann man dann auf die kleinen vorgelagerten Inseln fahren, da kann man sich, mieten wir uns irgendwo in ein Hotel ein und haben noch ein paar gute Tage. Haben wir auch gemacht, war super. So. Und dann kam der Tag, als wir dann zurück wollten, dann wollten wir die Reise antreten mit dem Zug runter in den Süden von Griechenland, in dieses Haus der Tante. Wir sind also auf dieser kleinen griechischen Insel, kommen an den Hafen dieser kleinen Insel, holen noch ein Ticket für die Fähre und wollen auf eine der Fähren. Jetzt liegen da mehrere Fähren. Und unsere Freundin, die sich so gut auskennt, geht auf eine der Fähren straight zu. So, wir fragen noch, bist du sicher, dass das die richtige Fähre ist? Na klar, ich gehe doch nicht auf die falsche Fähre. Naja, nichts auf diesem Ticket weist hin, dass das die Fähre sein könnte. Jetzt muss man dazu sagen, keiner von uns konnte Griechisch. Aber drei von uns waren Pastoren und konnten zumindest Altgriechisch. Das hilft dir jetzt wirklich fürs Leben nichts. Aber du kannst zumindest die Symbole, die sie als Buchstaben haben, entschlüsseln und kannst sehen, das Wort hier ist ein anderes als da. Straßennamen kannst du zum Beispiel lesen. So. Wir diskutieren also darüber. Irgendwann wendet sich so ein alter Grieche am Hafen uns zu und sagt, wo wollt ihr hin? Oh, warum sprechen Sie Deutsch? Ja, vor 30 Jahren, lange Geschichte, das dampfe ich mal rein. Er sagt uns auf jeden Fall, das ist die falsche Fähre, wir müssen doch auf eine andere, um nach Athen zu kommen. Wir bedanken uns, gehen auf die Fähre, fahren wieder nach Athen. In Athen, am Hafen angekommen, wollen wir natürlich zum Bahnhof. Unsere Freundin sagt, hey, ich weiß, wo es lang geht, mir nach. Wir die schweren Koffer, für 2 Wochen gepackt, die Koffer unterm Arm hinterher. Nach 10 Minuten, wo wir merken, es gibt keine Anzeichen, kein Bahnhofssymbol, nix. Sagen wir, bist du wirklich sicher? Ja, ja, mir hinterher. 5 Minuten später sagen wir, lass uns doch bitte mal nach dem Weg fragen. Es gibt kein Anzeichen auf dem Bahnhof. Wir fragen einen Passanten. Er sagt uns, ja, Bahnhof, ganz leicht zu finden. Ihr geht einfach ungefähr 15 bis 20 Minuten in diese Richtung, dann kommt ihr an den Hafen. Und da geht ihr dann nochmal 15 bis 20 Minuten weiter, da läuft ihr direkt auf den Bahnhof zu, könnt ihr gar nicht verfehlen. Super, danke auch. 15 Minuten in die falsche Richtung, bei 30 Grad im Schatten mit schweren Koffern beladen. Super, die Stimmung war schon am Höhepunkt. Wir kommen irgendwann am Bahnhof an, holen uns am Schalter ein Ticket, kommen ans Gleis, 2 Gleise, 1 links, 1 rechts, 2 Züge. Einer links, einer rechts. Unsere Freundin mit ihrem Freund fängt schon an, die Koffer in den Zug zu werfen. Wir fragen, bist du sicher, dass das der richtige Zug ist? Ja, ich bin doch nicht so blöd und schmeiß die Sachen in den falschen Zug. Naja, wir wollen nicht aus Erfahrung lernen, aber gut. Fragen wir doch den netten Schaffner, der da steht. Wir gehen zum Schaffner, zeigen das Ticket. Er sagt, nein, 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 nicht der Zug, der andere Zug. Super. Wir gehen also in den anderen Zug, die ganzen Klamotten wieder raus aus dem falschen Zug, in den richtigen Zug. Und dann fahren wir in den Süden Griechenlands. 6,5 bis 7 Stunden bei 30 Grad im Schatten in einem großen Abteil mit zig anderen Griechen und einer Familie, deren neugeborenes Kind, was noch gestillt wurde, so im Stundentakt erbrochen hat. Die Stimmung war am Boden. Wir guckten aus dem Fenster zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Geruch dieser Mischung mit Bahnabteilen vorstellen könnt. Ist einmalig, vergisst man nie. Wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, gab es Bereiche, wo man wunderschöne Waldstücke sehen konnte, die aber so in ein paar hundert Metern Entfernung gebrannt haben. Also es waren überall so kleine Waldbrände. Das hat uns ein bisschen in Panik versetzt. Aber die anderen Griechen im Abteil, die waren tiefenentspannt. Also haben wir uns gedacht, okay, wenn die Einwohner, wenn die das kennen, das ist okay, dann machen wir uns keine Sorgen weiter. Irgendwann nach einem wahnsinnig langen Tag kamen wir an einem Bahnhof an. Es war dunkel und einsam in so einem kleinen Ort, der letzte Ort des Zuges. Wir sind ausgestiegen am Bahnhof, es war stockdunkel, 11 Uhr nachts. Kommen wir raus an den Bahnhof, gehen zu der Bushaltestation, die unsere Freundin rausgesucht hatte, weil wir mit dem Bus jetzt weiter noch in den Süden fahren sollten, in das Dorf, wo wir hin wollten. Was sie nicht rausgesucht hat, war, wann der letzte Bus fährt. Das war nämlich 21 Uhr. Also 2 Stunden haben wir den letzten Bus verpasst. Das heißt, irgendwo im Nirgendwo in der Pampa, in so einem kleinen griechischen Dorf standen wir mit unseren Taschen. Okay, was machen wir? Handy rausgenommen, haben Taxen gerufen, 2 Stück, weil wir waren ja zu 6 mit Koffern. 4 von uns in das eine Taxi, unsere Freundin mit dem Freund in das erste Taxi mit ein bisschen Gepäck. Und dann hatten die Taxifahrer, die sind vorgefahren, weil sie kannte ja den Weg. Wir sind also in den Süden gefahren, kam irgendwann, es ist wirklich, ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung der Predigt, habe ich gedacht, kann das wirklich passiert sein oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich habe extra meine Frau gefragt, ist so passiert. Irgendwann, wir fahren so eine Straße, viele Serpentinen entlang, wahrscheinlich bei Tag wunderschön, aber in der Nacht nichts zu sehen, ist nur dunkel. Wir hatten nur die beiden Rücklichter des anderen Taxis vor uns. Irgendwann sehen wir, wie die Bremslichter aufleuchten, mitten in der Dunkelheit. Und unsere Freundin mit dem Freund, sie steigen aus, sie machen den Kofferraum auf, holen das Gepäck raus, stellen es an Straßenrand. Also steigen wir auch aus, holen das Gepäck raus, stellen es an Straßenrand. Wir bezahlen die Taxifahrer, sie wenden die Wagen, verabschieden sich nochmal und fahren zurück die Serpentinen hoch. Und während die Rücklichter dieser beiden Taxen hinter der letzten Serpentine verschwinden, guckt uns unsere Freundin an und sagt, ist ja komisch, hier war ich noch nie. Mitten in der Pampa Griechenlands, kein Haus, weit und breit, Zivilisation gleich null, Handy raus, kein Empfang. Super Geschichte. Ihr könnt euch vorstellen, diese Situation war nah an Mord. So, auf jeden Fall war die Stimmung mordsmäßig geladen. Wir haben unsere Koffer gepackt, wir wussten ja eins. Es gibt nur diese Straße. Hinter uns war der Ort nicht, wo wir hin müssen. Er kann maximal vor uns sein. Wir wissen nicht, wie weit, aber wir werden gehen. Also sind wir weiter marschiert. Wir hatten mittlerweile nach 0 Uhr. Wir sind weitergelaufen, mit den Koffern bepackt. Irgendwann kamen wir an eine Sammlung von Häusern und unsere Freundin sagte die erlösenden Worte, den Bäcker kenne ich, da hat meine Tante immer Brot gekauft. Wir dachten, Halleluja. Tatsächlich sind wir dann so einen Schotterweg hoch und wir haben irgendwann das Haus gefunden. Und ich werde nie den Moment vergessen, wo der Onkel unsere Freundin auf uns zukam mit so einem Weinglas in der Hand und sagte, wo kommt ihr so spät her? Und wir haben ihm dann kurz den Weg beschrieben und er nippt an seinem Wein und sagt, warum habt ihr nicht den Bus genommen? Der fährt in 2,5 Stunden durch und ist klimatisiert. Das, in diesem Augenblick dachte ich, heute passiert noch ein Mord. Und ich habe eins begriffen. Es ist nicht egal, wem du vertraust und auf wen du dein Leben baust. Das ist nicht egal. Es spielt im Leben eine Rolle und das wisst ihr alle. Wenn du ins Flugzeug steigst, dann hoffst du darauf, dass der Pilot Charakter und Kompetenz genug hat, um das Flugzeug hoch und auch irgendwann am entsprechenden Punkt wieder runterzubringen. Wenn du ins Krankenhaus musst und du wirst operiert, dann hoffst du, dass der Arzt Charakter und Kompetenz mitbringt, dass er vertrauenswürdig genug ist, dass du die ganze Sache, dass er das so gut wie möglich macht, dass du das überstehst. Da kommt das zusammen. Warum erzähle ich das? Ich glaube, die letzten 3 Jahre waren für viele Menschen eine Vertrauenskillerzeit. Das war eine Vertrauensbrecherzeit, die letzten 3 Jahre. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen und ich habe immer wieder erlebt, dass viel an Vertrauen, worauf baue ich mein Leben, zerbrochen ist in den letzten 3 Jahren. Das hatte ganz äußere Umstände, manches auch lebensgeschichtlich, aber ich denke zuerst an die Corona-Zeit. Dass bei vielen Menschen das Vertrauen in Gesundheit, dass wir gesund sind und warum sollte es sich ändern? Dass es bei vielen Menschen, da ist das Vertrauen in körperliche Gesundheit ziemlich zerbrochen. Auch bei manchen Vertrauen in Gesundheitssystem oder auch in Institutionen und Politiker, da ist ganz vieles zerbrochen. Aber auch Freundschaften und Beziehungen sind zerbrochen an unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen. Haben wir gemerkt, da war Corona wirklich so eine Vertrauensbrecherzeit. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und auf einmal haben viele Menschen hier gemerkt, wie nah Krieg kommen kann, das haben wir gar nicht mehr gedacht. In jedem Tag ist Krieg in der Welt, aber auf einmal so nah. Und wie viele Ängste sind hochgegangen und das Vertrauen in die Sicherheit, in der wir leben, ist zerbrochen in vielen Lebensgeschichten. Und nicht nur das, die Energiekrise des letzten Jahres hat in vielen Lebensgeschichten, vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben oder dem Leben von lieben Menschen, die ihr kennt, die Energiekrise war auch so eine Finanzkrise für viele Familien, die gemerkt haben, wie trägt unser finanzielles Umfeld, trägt das eigentlich noch? Das Vertrauen in den Wohlstand, in den wir leben, ist auch gebrochen. Und über die Skandale der Kirche muss ich wahrscheinlich wenig sagen, katholische Kirche, in der evangelischen Kirche, aber auch da ist Vertrauen in Institutionen, in Religionen, in Vorbilder und manchmal auch in Glauben in eine tiefe Krise gerutscht. Und ich glaube deswegen, dass die letzten 3 Jahre nicht nur eine Ansammlung von Krisen waren, sondern vor allem eins, eine Vertrauens- und eine Glaubenskrise. Denn letzten Endes haben wir uns immer wieder gefragt, was trägt? Worauf kann ich mein Leben bauen? Wem und was kann ich eigentlich vertrauen? Und viele Menschen haben gemerkt, dass die Fundamente ihres Lebens und ihrer Überzeugungen tief erschüttert wurden. So. Jetzt erleben wir Krisen meistens als etwas Negatives. Ich habe mal wieder nachgeguckt, wie definiert man Krisen? Folgendes habe ich gefunden. Die Krise wird definiert als ein Verlust seelischen Gleichgewichts durch gravierende Probleme und Herausforderungen oder als eine massive Funktionsstörung des Lebens, als wenn Leben jemals funktioniert. Krisen werden aber auch definiert als Höhepunkt eines inneren oder äußeren Konfliktes. So, dann habe ich gedacht, wir empfinden das ja häufig, die Krise, als negativ. Auf der anderen Seite steckt da auch eine Chance drin. Denn was erleben wir in der Krise? Wenn wir auf dem Gipfel angekommen sind, der Höhepunkt ist immer auch ein Wendepunkt. Ja? Also wenn du auf den Berg besteigst und du kommst oben an, du stehst oben, dann weißt du, jetzt geht's wieder runter. Es sei denn, du baust da oben ein Haus und wohnst da oben. Aber irgendwann musst du doch wieder runter. Also links oder rechts, vorne oder hinten. Die Krise, der Höhepunkt der Krise ist auch immer ein Wendepunkt. Etwas bewegt sich, etwas verändert sich im Leben und es entscheidet sich in die eine oder andere Richtung. Ich habe mal nachgeschlagen, das Wort Krise, das Deutsche, kommt vom griechischen Krisis. Und eine Krisis ist eine Meinung, eine Beurteilung oder auch eine Entscheidung. Also wenn der Richter im alten Griechenland eine Entscheidung getroffen hat über dein Leben, einen Urteilsspruch gesprochen hat, dann hat er eine Krisis ausgesprochen. Das war eine Entscheidung über deinem Leben. Aber auch eine Schlacht im Krieg, wenn zwei Parteien Krieg geführt haben und die Schlacht sich entschieden hat, dann war diese Entscheidung eine Krisis. Es hat sich entschieden, wer der Stärkere war, was trägt oder was nicht trägt. Krisis, das kommt von krinein, dem griechischen Wort, ein Verb, was auch trennen, entscheiden oder unterscheiden heißt. Das heißt, es entscheidet sich, es wird sichtbar in der Krise, was trägt und tragfähig ist und was nicht. Was hat das Potenzial zu tragen und was hat in deinem Leben nicht das Potenzial zu tragen? Das wird in der Krise sichtbar. Jetzt möchte ich dich fragen, wie war das bei dir in den letzten 3 Jahren? Was hat sich als tragfähig erwiesen? Was hat getragen? Worauf kannst du vertrauen? Und worauf kannst du dein Leben bauen? Was ist für dich ein beständiges und glaubwürdiges Fundament in deinem Leben? All das zeigt sich in der Krise und so war es auch in den letzten 3 Jahren. Und vielleicht hat dich manches erschüttert. So, ich denke an einen Brief, den ich vor einiger Zeit von einer jungen Frau gekriegt habe. Ich gehe zumindest, der war anonym, deswegen gehe ich davon aus, dass ich glaube, das ist eine Jugendliche, es ist zumindest eine jugendliche Mädchenschrift, so würde ich das zumindest definieren. Und diese junge Frau, die hat in diesem Brief geschrieben, in was für eine Krise ihr Leben in den letzten 3 Jahren geraten ist. Sie hat geschrieben davon, wie sie das Gefühl hat, sie ist immer ein Mensch, der lächelt und der fröhlich ist. Aber das ist auch eine Fassade an vielen Stellen, aber keiner guckt dahinter. Und während der Krisen der letzten Jahre, das hat sie beschrieben, wie sie gesagt hat, dass vieles, was sie als tragfähig eigentlich erlebt hat, Familie, Freunde, das soziale Umfeld, ziemlich zerbrochen ist. Und sie sagt, keiner hat mich gesehen. Keiner hat gesehen, wie es mir wirklich geht, hat wirklich gefragt, hat tiefer geguckt. All das, was eigentlich tragen sollte, hat nicht getragen. Aber was sich als tragfähig erwiesen hat, waren fremde Menschen. Ihr in der Gemeinde, ihr habt mich gesehen. Ihr habt tiefer gefragt. Ihr habt mir einen Ort gegeben. Ihr habt mich getragen. Und dafür will ich einfach mal Danke sagen, weil ihr es wahrscheinlich nie erfahren werdet. Als ich diesen Brief gelesen habe, da kamen mir wirklich die Tränen, weil ich gemerkt habe, was alles zerbrechen kann in so einem jungen Leben. So. Und was für ein Segen das ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die in dieser Zeit Stabilität vermitteln durfte. Wie ist es bei dir? Was ist tragfähig? Was trägt in deinem Leben? Was hat sich gehalten? In den letzten 3 Jahren hat sicher auch Auswirkungen auf dein Leben gehabt. Und die Frage ist, wem kannst du vertrauen? Wir haben auf der Konfi-Freizeit uns auch mit dieser Frage beschäftigt. Und ich habe da was mitgebracht. Wir haben ein Spiel gespielt. Vielleicht kann die Technik das einmal dran werfen. Ihr erinnert euch noch. Wir haben ein folgendes Spiel gespielt, Smash or Pass. Es geht in diesem Spiel, ich vereinfache das jetzt mal für uns und versuche mal, worum geht es? Bei diesem Spiel geht es darum, man sieht ein Bild und man muss sagen, letzten Endes, attraktiv oder nicht attraktiv. So, man kann das auch mit anderen Attributen belegen. Das ist meistens bei Jugendlichen das Attribut, mit dem es belegt wird. Aber wir haben Folgendes geguckt. Wir haben gesagt, was ist eigentlich, wir haben einmal auf Freundschaft geguckt. Mit welchen, wir werden gleich ein paar Bilder sehen, mit welchen dieser Menschen würdest du befreundet sein wollen, weil das eine betragfähige Freundschaft ist, die wirklich eine Unterstützung ist, jemand, der für dich da ist, der in Schwierigkeiten zu dir steht. Und wir haben dann noch in der zweiten Runde hingeguckt und haben geguckt, da war nochmal das Thema Herrschaft, das wird gleich, also wer dürfte das Sagen in deinem Leben haben? Weil er nämlich den Charakter und die Kompetenz hat, tatsächlich das Beste für dich zu wollen und alles daran zu setzen, dass das Beste in deinem Leben passiert. So, dieses Spiel haben wir gespielt und da haben wir zum Beispiel jemanden wie ihn hier gesehen, Dwayne Johnson, würdest du mit dem befreundet sein wollen? Schauspieler fällt vor allen Dingen auf durch seine Oberarme und sein grimmiges Gucken. Und da war die Frage, würde man mit dem befreundet sein wollen? Und wir haben gemerkt, wenn du in eine Kneipenschlägerei kommst, definitiv. Aber wie oft kommt man schon in Kneipenschlägereien? Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann sollten wir nachher noch mal reden. Aber wir haben dann geguckt, Elias Mbarak, deutsch-türkischer Schauspieler. Wir hatten auf Billie Eilish geguckt, eine Sängerin, die guckt, finde ich, immer so ein bisschen traurig. Und ihre Musik ist ebenso traurig. Aber sie scheint relativ wohlhabend zu sein. Mal gucken. Scarlett Johansson, eine bekannte Schauspielerin. Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin. Julian Bam, das kennen die jungen Leute, das sind YouTuber. Ja, hier so ein paar von euch nicken, klar. Genau. Wir haben auf Johannes geguckt. ist ein Mitarbeiter aus dem Konfi-Team. Wie ich finde, der coolste der ganzen Reihe. Aber wir haben auch geguckt, wie ist das eigentlich mit Jesus? Und wir haben es mal in Vergleich gebracht. Und wir haben gemerkt, dass von Charakter und Kompetenz wir gemerkt haben, dass Jesus wahrscheinlich von seinen ganzen Charaktereigenschaften, was wir gelernt haben, der beste Freund wäre, den man sich vorstellen kann. Kann keiner der vorigen mithalten. Wir haben dann geguckt auch noch auf das Thema Herrschaft. Wer dürfte das Sagen in unserem Leben haben, weil er das Beste will und auch die Kompetenz hat, es umzusetzen. Und wir haben geguckt auf Herodes Antipas, tut mir leid, damit haben wir uns zufällig beschäftigt auf der Freizeit. Das ist der König, den die Römer eingesetzt hatten in Israel, ein fragwürdiger Charakter. Ebenso fragwürdig Pontius Pilatus, der eingesetzte Statthalter zur Zeit, ein grausamer und tyrannischer Mensch, aber Kompetenz hat der gehabt. An Charakter hat's gefehlt. Thor, Gott des Donners oder so. Wer die Marvel-Filme kennt, dem kommt er hier vielleicht bekannt vor. Wir haben über Angela Merkel gesprochen, eine Frau, die über viele, viele Jahre Deutschland und die Politik mitregiert und gestaltet hat. Wir haben aber auch fragwürdigere Herrscher, wie zum Beispiel King Julian, der ein oder andere vielleicht aus Madagaskar noch kennt. Ein sehr ich-bezogener und egoistischer Herrscher, dem geht es eigentlich nur um sich und wo wir gerade in der Reihe dabei sind, hatten wir dann noch zwei von ähnlicher Fragwürdigkeit. Aber wir kamen dann zum Schluss wieder, wer hat das Sagen in deinem Leben? Doch wieder auf Jesus. Und wir haben gefragt, wem würden wir das Sagen in unserem Leben geben? So. Und es war ganz spannend, dass die Konfirmanden fast zu 100% einer Meinung waren, dass sie gesagt haben, von all dem, Charakter und Kompetenz, ist es völlig klar. Jesus ist wahrscheinlich der beste Freund und ist er wahrscheinlich der, der am besten weiß, was gut für uns ist und dem wir am ehesten das Sagen in unserem Leben geben würden. Das war die Antwort der Konfis. Er ist der, der am vertrauenswürdigsten und glaubwürdigsten ist. Warum? Warum haben sie das gesagt? Weil sie ihn 2 Jahre lang kennengelernt haben. 2 Jahre lang haben sie Geschichten über ihn gehört, haben sich mit ihm auseinandergesetzt, haben Menschen erlebt, die mit ihm leben und haben ihn dadurch kennengelernt, manche auch selber kennengelernt. Und es war großartig. Manches habt ihr gehört in den Glaubensbekenntnissen gerade. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich diese Glaubensbekenntnisse der Konfirmanden höre, auch in diesem Jahr wieder, dann tanzt mein Herz. Das ist eine Freude für mich, das zu hören. Weil das ist sicher nicht die Art, wie ich das sagen würde, wie ich sagen würde, woran ich glaube und das formulieren würde. Aber es ist so wunderschön, weil es die authentische Art ist, wie die Konfis das formulieren würden und wie sie zu einer eigenen Position gekommen sind, mit eigenen Schwerpunkten, auch eigenen Schwachpunkten. Ja klar, das ist doch bei uns ähnlich, wenn wir das machen würden. Wie großartig, wenn Menschen das so hinkriegen. Und was hat den Unterschied gemacht? Warum haben sie Jesus als glaubwürdig erlebt? Einmal, weil sie gehört haben, was er gesagt hat, aber nicht nur das. Sie haben sagen, tun nämlich viele Menschen was. Sie haben auch erlebt, was er getan hat und wie er es eingelöst hat. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt noch am Ende vorlesen, wo Paulus das im Philipperbrief, das, was Jesus gesagt und getan hat, mal zusammenfasst. Philipper 2 schreibt Paulus über Jesus, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Also was er hier sagen will ist, dass Jesus tatsächlich Gott war. Dass er von seinem Wesen her Gott war. Dass er in allem ihm gleich ist und auf einer Stufe mit ihm stand. Jesus ist nicht so ein kleiner Untergott oder so. Da hat man Gott und dann hat man darunter irgendwie so einen kleinen Jesus. Nein, er auf einer Stufe. Jesus ist Gott, er, der Gott war. Jesus nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener, wie ein Sklave steht hier. Das heißt, Jesus, der alle Macht hatte, alle Herrlichkeit, alle Majestät, der hat nicht an all dem festgehalten und gesagt, mir geht's nur um meine Majestät, um meine Herrlichkeit, sondern hat gesagt, ich lasse das alles los. Warum? Und verzichte auf alle Vorrechte und stelle mich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Was hat er gemacht? Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. So, stell dir das vor, du wärst Gott. Und was das für dich bedeutet, Mensch zu werden, das ist wahrscheinlich schlimmer, als wenn wir sagen würden, ah, ich habe so ein Herz für Amöben, ich werde jetzt Amöbe. So, oder Einzeller, Qualle. So, wer von uns würde das tun? So hübsch Quallen sind, wenn du sie richtig beleuchtest. So. Aber keiner von uns würde sagen, ich werde Qualle, um Quallen zu retten. Gott hat gesagt, ich werde Mensch, um Menschen zu retten. Und was hat er dann getan? Vers 8, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Gott ist Mensch geworden. Er hat als Mensch unter Menschen gelebt. Er hat uns gezeigt, wer er ist, wie Leben mit ihm funktioniert und wie Leben gelingt. Und er hat uns gezeigt, was wir ihm bedeuten, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Dann hang er da mit offenen Augen und hat gesagt, guck, ja, so weit geht meine Liebe, dass ich am Kreuz für dich sterbe, um dich zu retten und dir meine Liebe zu zeigen. So, das ist das, was Jesus getan hat, wenn das nicht Charakter ist. Warum hat das getan? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben findet. Wie schnell man verloren geht, habe ich im Urlaub erlebt. So, wenn du der falschen Führung folgst, kannst du ganz schnell verloren gehen. So. Aber Jesus will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Und wenn wir auf ihm vertrauen, dann geht unser Leben in die richtige Richtung. In Römer 5, Vers 8, er hat es nicht nur gesagt. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als du und ich, als wir noch nichts mit ihm zu tun haben und vielleicht wollten. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich will auch heute noch nichts mit Jesus zu tun haben. Ich bin hier wegen meinen Kindern oder so. Dann darfst du wissen, Gott sagt, ist mir egal. Also nicht egal, aber ich bin trotzdem für dich gestorben, weil du mir nicht egal bist. Ja? Ich habe das alles gemacht, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe und dein Herz zu gewinnen. So. Und selbst wenn du mich ablehnst, ich hab's trotzdem für dich getan, weil du mir wichtig bist. So deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum wir Jesus vertrauen können. Weil wir bei Jesus Gottes Charakter und seine Kompetenz sehen. Dass er es gut mit uns meint, das Beste für uns will und dass er das Beste tun kann, weil er Gott ist. Und spätestens als er von den Toten wieder auferstanden ist, haben wir gesehen, für ihn gibt es wirklich keine Grenze. Ihr Lieben, wem du vertraust und auf wen du dein Leben baust, macht einen Unterschied in deinem Leben. Ob es zum Ziel kommt und wie du es lebst, es macht einen himmelweiten Unterschied. Und es war für mich eine richtige Freude, die letzten 2 Jahre eure Kinder begleiten zu dürfen, immer wieder, gerade ganz intensiv auch im letzten Jahr, und zu erleben, wie manche von ihnen Jesus kennenlernen durften und sagen durften, ich vertraue ihm. So, durch das, was sie hier in der Gemeinde erlebt haben. Ihr seid ein großartiges Vorbild und dafür möchte ich euch echt loben. Und ich danke Gott für das Vorbild, zu dem er euch gemacht hat, für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und falls du ihn noch nicht kennst und dich immer noch fragst, was trägt eigentlich in meinem Leben nach all den Krisen der letzten Jahre? Dann möchte ich dir echt von ganzem Herzen sagen, lern Jesus kennen, setz dich mit ihm auseinander und du wirst ein Fundament finden, was durch alle Zeiten und in allen Krisen trägt und was dich am Ende ans Ziel führt, für das Gott dich vorbereitet hat. Amen.